Info 3 Mittag.
Nach dem Zugunglück, die Strecke Karlsruhe-Basel bleibt gesperrt. Nach dem Rücktritt, Ex-IWF-Direktor Strauss-Kahn bekommt 250.000 Dollar als Abfindung. Nach dem Entscheid der Delegierten, die Challenge League hat künftig nur noch 10 statt 16 Mannschaften. Und lassen Sie die Sonne rein oder gehen Sie raus zu ihr. Es gibt 24 bis 27 Grad. Info 3 am Mikrofon Simon Loy und mit den Nachrichten Gabriella Schmidlin.
Die Bahnstrecke zwischen Basel und Freiburg im Breisgau bleibt nach der Zugsentgleisung weiterhin gesperrt. Wie lange die Bergungsarbeiten noch dauern würden, sei unklar, teilte die Deutsche Bahn mit. Bahnreisende würden mit Bussen befördert. 8 Waggons eines Güterzugs, der mit Explosiven und giftigen Chemikalien beladen war, waren im Bahnhof von Mülheim entgleist. Wegen Explosionsgefahr mussten 300 Anwohner vorübergehend evakuiert werden. Der südbadische Ort Mülheim liegt 40 Kilometer nördlich von Basel. Der IWF hat auf Medienberichte reagiert, in denen über die Abfindung von Dominik Strauss-Kahn spekuliert wurde. Der zurückgetretene IWF-Direktor erhalte eine einmalige Abfindung von 250.000 Dollar, teilte der Fonds mit. Strauss-Kahn konnte am Abend das Gefängnis in New York verlassen und befindet sich jetzt in einer Wohnung im Süden von Manhattan. Er musste 1 Million Dollar Kaution bezahlen und seine Frau ging eine Bürgschaft von 5 Millionen Dollar ein. Zudem wird Strauss-Kahn bewacht und trägt eine elektronische Fußfessel. Die USA statten die libyschen Rebellen mit Lebensmitteln und anderen Gütern aus. Das Verteidigungsministerium teilte mit, die Rebellen würden neben Zelten, Schutzwesten und Uniformen auch Baumaterial erhalten, um Barrikaden zu errichten. Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf erwartet von den Grossbanken UBS und CS, dass sie ihre Kritik an der Too-Big-to-Fail-Vorlage detailliert belegen. Die Zahlen der Bankenvertreter zur Erhöhung des Eigenkapitals seien nicht nachvollziehbar, sagte Wittmer-Schlumpf gegenüber der Neuen Zürcher Zeitung. Die Finanzministerin wirft den beiden Grossbanken Verzögerungstaktik vor. Sie sollten nun ihre Zahlen offenlegen, so könne man sie analysieren und dem Ständerat vorlegen. Dieser wird die Vorlage im Juni beraten. Die zweithöchste Spielklasse im Schweizer Fußball, die Challenge League, wird von 16 auf 10 Mannschaften verkleinert. Die Delegiertenversammlung des Schweizerischen Fußballverbandes nahm die Reduktion klar an. Damit steigen nach der kommenden Saison 6 Mannschaften ab und spielen in einer neuen Liga mit dem Namen Erste Liga Promotion. Aufsteiger gibt es keine. Der Verband verspricht sich davon attraktiveren Fußball. Erstmals ist ein Dichter aus der arabischen Welt mit dem Goethe-Preis der Stadt Frankfurt ausgezeichnet worden. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis geht an den syrischen Dichter Adonis mit dem bürgerlichen Namen Ali Ahmad Said. Der 81-jährige Syrer lebt seit 25 Jahren in Paris im Exil. Zu den Preisträgern des Goethe-Preises gehören etwa Hermann Hesse, Marcel Reich-Ranitzky und Pina Bausch.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Verbogene Schienen, umgefallene Wagen, eine Stadt, die haarscharf an einer Katastrophe vorbeigeschrammt ist. Tag 1 nach dem Unglück in Mülheim. Dann Stachel im Fleisch der SP. Eduard Kiener, ehemaliger Direktor des Bundesamtes für Energie und Sozialist, sieht das mit dem Atomausstieg etwas anders als seine Partei. Und die Challenge League bzw. deren Verkleinerung. Gleich.
Das Wetter. Heute ist es oft sonnig bei 24 bis 27 Grad. In den Bergen gehen einige Schauer und Gewitter nieder. Morgen Sonntag ist es nur teils sonnig und zunehmend gewitterhaft. Verkehrsinfo DRS 3 von 12.05 Uhr. Stockender Verkehr infolge Verkehrsüberlastung in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Süden zwischen Luzern-Horf und Stanzstaat. Und in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affoltern. Und auf der Hauptstrasse zwischen Pfungen und Rohrbass. Sowie in der Region Zürichsee auf der A3 Richtung Zürich zwischen Pfäffikon und Schindeligi Verkehrsbehinderung wegen eines Pannenfahrzeugs.
Info 3 Mittag.
Gestern gegen 13 Uhr auf dem Bahnhof im süddeutschen Mülheim gibt es einen lauten Knall, der bis weit in die Stadt zu hören ist. Kurz vor dem Bahnhof sind nämlich 8 von 25 Wagen eines Güterzugs entgleist, beladen auch mit entzündbaren Chemikalien. Heute, knapp 24 Stunden später, ist die Unglücksstelle auf der wichtigen Bahnstrecke Basel-Karlsruhe noch immer gesperrt. Ich fragte kurz vor der Sendung Roland Kortz, Sprecher der Deutschen Bahn, wie es denn momentan aussehe am Ort des Unglücks.
Im Moment sieht es so aus, dass die Strecke nach wie vor gesperrt ist. Wir arbeiten derzeit daran, die verunglückten Container umzupumpen und leer zu pumpen. Im Moment sind die Kräne einsatzbereit vor Ort. Sobald die Umpumparbeiten abgeschlossen sind, werden wir mit den Aufräumarbeiten beginnen.
Der Güterzug, der hat ja giftige und auch explosive Ware geladen. Die Rede ist von PVC und einem Frostschutzmittel. Können Sie das bestätigen?
Wir können jetzt zu diesen Details, was Ladung und Inhalt angeht, aus ermittlungstechnischen Gründen nichts sagen, weil die Ermittlungen nicht durch die Deutsche Bahn geführt werden, sondern durch die Untersuchungsbehörden. Deswegen können wir da im Moment keine Angaben dazu machen.
Können Sie aber etwas sagen zur Unfallursache? Warum kam es denn zu dieser Entgleisung gestern ganz in der Nähe des Bahnhofs Mülheim?
Auch das ist eine Sache, wo wir zwar zuarbeiten und zusammenarbeiten, aber wo wir nicht die Untersuchung durchführen. Deswegen steht es uns auch nicht an, da irgendwelche Äußerungen zu tun.
Herr Kortz, Karlsruhe-Basel ist die wichtigste Nord-Süd-Strecke Europas, auch für den Güterverkehr. Wo gehen denn jetzt diese Gütertransporte durch?
Mit Eintritt des Unglücks gestern haben wir zunächst mal die zulaufenden Gütertransporte aus Richtung Schweiz, Italien und aus Richtung Norden im Vorfeld gestoppt, weil im Moment eben kein Durchkommen an dieser Stelle ist. Wir bieten den Eisenbahnverkehrsunternehmen an, Güterzüge umzuleiten, beispielsweise über die Schwarzwaldbahn, soweit es für diese Unternehmen möglich und machbar ist. Ansonsten müssen wir da warten, bis die Strecke wieder aufgeht.
Aber das gibt einen riesigen Stau.
Das gibt einen Stau, der sich allerdings nicht so darstellt, dass die jetzt hintereinander aufgereiht sind, sondern die werden eben entsprechend dispositiv vorher schon abgestellt.
Wie lange geht es denn, bis es wieder normal geht auf dieser Strecke? Was denken Sie?
Also wir arbeiten mit Hochdruck an der Freimachung der Gleise. Im Moment können wir allerdings noch keine Prognose abgeben. Es liegt daran, dass im Moment eben noch diese umgestürzten Fahrzeuge auf der Strecke liegen. Da muss man sehen, wie sich diese Bergungsarbeiten gestalten. Dann können wir erst drangehen und die beschädigten Gleise reparieren. Das sehen wir im Moment auch noch nicht alles, weil eben, wie gesagt, noch Fahrzeuge drauf liegen. Für die Reisenden kann man sagen, dass also zumindest heute der Verkehr so läuft wie gestern, also dass die Züge in Freiburg und Basel beginnen bzw. enden, was den Fernverkehr angeht. Und der Regionalverkehr fährt jeweils zwischen Basel und Schliengen bzw. zwischen Freiburg und Haltersheim. Und zwischendrin haben wir dann eben einen Busverkehr im Einsatz.
Das sagt Roland Kortz von der Deutschen Bahn.
Info 3 Mittag.
Wenn am nächsten Mittwoch der Bundesrat über die Energiezukunft und das Schicksal der Schweizer AKWs entscheidet, dann ist zumindest für die Linke klar, ein Atomausstieg muss her. Vor dem brisanten Entscheid des Bundesrats meldet sich nun aber ausgerechnet ein SP-Mann zu Wort und widerspricht der offiziellen Parteimeinung. Eduard Kiener, ehemaliger Direktor des Bundesamtes für Energie. Dazu der Beitrag von Inlandredaktor Peter Maurer.
In der roten Chefetage setzt man voll auf grün. Die SP sei die älteste Anti-AKW-Bewegung der Schweiz, verkündete unlängst Vizepräsidentin Jacqueline Fehr. Und Parteifrontmann Christian Löwra taufte die sozialdemokratische Cleantech-Initiative kurzerhand in Atomausstiegsinitiative um. Die Genossenpartei gibt also Gas und will bis ins Jahr 2025 alle Schweizer Atomkraftwerke vom Netz nehmen. So steht's zumindest in der parteiinternen Roadmap. Diese lässt freilich Eduard Kiener ziemlich kalt. Er, der prominente Sozialdemokrat und Ex-Chef des Bundesamtes für Energie, legt sich in aller Öffentlichkeit quer. In Interviews in den Zeitungen Bund und Tagesanzeiger hebt Kiener heute den Warnfinger.
Der Bundesrat sollte keine voreiligen Schlüsse ziehen. Es wäre falsch, die Option Kernenergie fallen zu lassen.
Und weiter?
Es wird eines Tages Reaktoren geben, die noch sicherer sind als die heutigen.
Kiener, der einst als Amtsdirektor die politischen Reaktionen auf die AKW-Unfälle von Harrisburg und Tschernobyl hautnah mitbekommen hat, kritisiert heute:
Die Debatte über den Atomausstieg läuft wie ein Schönheitswettbewerb. Jeder will es besser, respektive schneller machen. Aber wir sollten den Ausstieg erst beschließen, wenn Parlament und Volk tatsächlich die nötigen Massnahmen für eine neue Energiepolitik bewilligt haben.
SP-Präsident Christian Löwra hat SP-Mitglied Kierners Äußerungen zur Kenntnis genommen. In der Partei dürfe jeder seine Meinung haben und sagen.
Es ist aber eine absolute Minderheitsmeinung. Ich kenne keinen einzigen SP-Politiker, der solche Position vertreten würde.
Und Erik Nussbaumer, SP-Wortführer in Sachen Energie, wird noch deutlicher und wertet Kierners Aussagen als Stimmungsmache vor der bundesrätlichen Energieklausur.
Er war immer ein Kernenergiefreund und von daher ist es nichts überraschend.
Von Kierners Prognose zur Sicherheit von neuen Atomreaktoren hält Nussbaumer gar nichts.
Ja, wer eine solche Aussage macht, der produziert eigentlich nur eine Blockierung der Energiepolitik, indem man aussagt, wir werden irgendwann etwas erforscht haben und dann werden wir die Lösung für das Energieproblem haben. Eine solche Politik ist nur eine Blockierungspolitik und bringt uns keinen Schritt weiter.
Solches kümmert freilich den 73-jährigen Eduard Kierner, der bereits als 22-Jähriger der SP beitrat, nicht. In der Partei bin ich ein Exot, hat Kierner einst gesagt. Der Mann hat recht.
Info 3 Mittag.
Ja, es hat tatsächlich schon etwas gewittert und gedonnert und geblitzt heute. Nein, nicht draußen, drinnen an der Delegiertenversammlung des Schweizer Fußballverbandes in Bern. Und zwar bei der Frage, ob die zweitoberste Liga, die Challenge League, verkleinert werden soll von 16 auf 10 Teams. Nun liegt die Antwort also auf dem Tisch. Die Reduktion kommt auf übernächste Saison. Und die Schaltung zu Reto Held, Sie waren dabei in Bern. Der Entscheid war klar. Warum so klar? Ja, ich merke nun, dass Reto Held im Moment nicht auf der Leitung ist. Vor kurzem hat die Schaltung noch geklappt. Wir probieren das in den Griff zu bekommen mit der Technik. Reto Held, hören Sie mich?
Bitte.
Jawohl.
Ich höre Sie.
Wunderbar, jetzt haben wir Sie also. Das Stimmenverhältnis war ja relativ klar für die Reduktion. Warum so klar?
Ich denke vor allen Dingen wegen des Gentleman Agreements. Das gilt beim Schweizer Fußballverband immer dann, wenn eine Abteilung, die es am meisten betrifft, einen Vorschlag macht, dann stimmen die anderen auch dafür. Die Swiss Football League und auch die erste Liga waren von dieser Änderung am meisten betroffen. Sie haben klar Ja gesagt und deshalb hat die Amateurliga, die am meisten Stimmen hat, dann auch geschlossen dafür gestimmt mit ihren 47 Stimmen. Der zweite wichtige Grund, weshalb es dann ein klares Resultat gab, war deshalb auch, dass es eine Geheimabstimmung eben nicht gab, wie gefordert von den Gegnern der Vorlage. Sie sind damit nicht durchgedrungen und deshalb haben alle drei Abteilungen dann relativ geschlossen für den Antrag der Swiss Football League gestimmt.
Es ging ja heute auch ein bisschen um Sein oder Nichtsein. Schließlich steigen nächste Saison 6 Teams ab in die erste Liga-Promotion. Wie emotional war es denn heute im Saal? Oder um das Bild vom Anfang heranzuziehen, wie stark war das Gewitter denn nun wirklich?
Ich würde sagen, es war letztlich nur so ein laues Lüftchen. Es war ein bisschen emotional. Gilles Frado, Präsident von Delemont, kämpfte engagiert gegen diese neue Vorlage. Und die Erwiderungen, die dann zum Teil kamen, die waren dann schon ein bisschen giftig. Roger Bicke, Präsident des FC Wiel, hat Frado ziemlich klar angegriffen. Ihm beispielsweise gesagt, sie haben ja viele alte Spieler und sprechen hier von Jugendförderung. Und auch Kurt Zuppiger, Präsident der ersten Liga, bat darum, bei den Fakten zu bleiben. Dort wurde es ein bisschen emotional. Insgesamt gab es nur 4 Wortmeldungen, 2 dafür, 2 dagegen. Sehr viel war also hinter den Kulissen schon klar.
Welche Vorteile bringt denn nun eine Reduktion der Challenge League?
Das liegt ziemlich klar auf der Hand, wenn man das sportlich betrachtet. Es wird ein besseres Niveau geben mit nur noch 10 Teams. Und man kann von den Clubs in Sachen Infrastruktur und auch Betreuung der Jungen, beispielsweise auch im medizinischen Sektor, einfach mehr verlangen, bessere, schönere Stadien. Und damit wird das ganze Produkt Challenge League attraktiver, besser zum Vermarkten. Und ich denke, man hat zusätzlich auch noch ein positives Beispiel, nämlich die Super League, die ja ebenfalls auf 10 Teams reduziert worden war. und seither so gut funktioniert wie nie zuvor.
Ausführungen live von Sportredaktor Reto Helz. Info 3, die Viertelstunde News, auch am Samstagmittag. Mehr von uns gibt's heute Abend um 17 Uhr. Mikrofon war Simon Leu. Genießen Sie die Sonne.